Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
In dieser Archivfolge aus dem Jahr 2022 hieß unser Podcast dann schon 3-4-2 und nicht mehr Lultras. Und Hanna und ich haben darüber gesprochen, wie es eigentlich so ist, wenn man als Coaches bei den Wettkämpfen ist, um Athletinnen und Athleten zu betreuen und wie wir uns dabei so fühlen und was wir dabei so erleben. Und genau darum wird es jetzt in dem nachfolgenden Podcast gehen. Viel Spaß damit.
Wir wollen sprechen über den Berlin-Triathlon beziehungsweise unsere Rolle beim Berlin-Triathlon. Stimmt ja nicht ganz, wir waren ja nicht nur beim Berlin-Triathlon, also ja, da waren wir.
Eigentlich wollen wir mal darüber sprechen, wie es uns als Coaches eigentlich so ergeht, wenn unsere Athletinnen und Athleten bei Wettkämpfen unterwegs sind. Jetzt muss man ein ganz klein bisschen, glaube ich, unterscheiden, weil zum einen kann man natürlich in unseren Premium-Angeboten, dass die richtige Wettkampfbetreuung und Wettkampfbesprechung und so weiter buchen. Dann ist das ein extra Service, dann ist das ein bisschen anders aufgebaut. Dann ist das, ich sage es jetzt mal, so ein bisschen professioneller, auch was so strategische Punkte und Ähnliches angeht, wo wir uns platzieren, wie wir die Vorbereitungen mit den Athletinnen und Athleten machen auf so einem Wettkampf und auch welche Rolle wir dann tatsächlich beim Wettkampf übernehmen. Aber wir wollen jetzt hier mal über den Teil sprechen, den wir eigentlich auch für selbstverständlich halten in unserem individuellen Coaching, nämlich wenn wir gerade in der Gegend sind oder das bei uns hier in der Gegend stattfindet, dann versuchen wir schon auch irgendwie mal an der Strecke zu sein bei unseren Athletinnen und Athleten und die mal so richtig anzufeuern und auf einfach so diesen Vor-Ort-Support mal zu liefern.
Das ist ja für uns auch total schön, weil wir unser Coaching ja hauptsächlich als Online-Coaching machen. Wenn wir auch die Möglichkeit haben, unsere Athleten und Athletinnen live und in Action beim Wettkampf wirklich zu sehen und unterstützen zu können, das ist für uns ja auch was Besonderes, ne?
Genau.
Und so waren wir am Sonntag und haben den lieben Mike bei seiner zweiten olympischen Distanz supported und angefeuert.
Genau, und was es heißt, von uns supported zu werden und angefeuert zu werden, da haben wir euch auch so ein paar Originaltöne mitgebracht.
Ja.
Wollen wir mal den ersten abspielen?
Ja, mach mal.
Dann kommt jetzt hier der erste O-Ton vom Sonntag.
Mike, jawohl! Schlimmste ist geschafft, jetzt Gas geben, hau rein!
Ja, ihr hört schon. und da kommen wir eigentlich auch so zum ersten Punkt, den wir mal so ansprechen müssen. Du bist da ganz anders drauf, was Anfeuern angeht, wie ich.
Ja, ich glaube, da prallen zwei Welten aufeinander, was das angeht. Wir sind ja ansonsten, glaube ich, uns bei ganz vielen Sachen einig, beziehungsweise sind uns auch sehr ähnlich
bei
vielen
Sachen.
An manchen
Stellen zu ähnlich.
Aber es gibt auch so manche Sachen, wo Welten aufeinander prallen und beim Thema, wie steht man am Streckenrand eines Wettkampfs, da sind wir definitiv sehr unterschiedlich.
Ja, ich muss zu meiner Mini-Verteidigung sagen, ich hatte die ganze Zeit den Hund an der Leine.
Ja.
Und musste immer mal so gucken, was der macht zwischendurch und war auch mehr auf den Hund tatsächlich fixiert wie aufs Renngeschehen.
Das haben wir ja auch bewusst vorher so ein bisschen die Rollenverteilung gemacht. Also
aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem bei uns so, dass wenn hier einer rumschreit, dann bist du das.
Ja, deswegen war ja die Rollenverteilung auch so, dass du dann da entsprechend die Rolle des Hundesitters übernommen hast und ich mich darauf konzentriert habe, Mike zu supporten.
Also ich bin dann eher in der Rolle dessen, der die Zeiten checkt und kurze Ansagen reinruft, wenn überhaupt.
Ja.
Und du bist diejenige, die auch an der Strecke die motivierenden Worte für unsere Athletinnen und Athleten hat. Und ja, das ist bei uns schon sehr auch gut aufgeteilt, was das Thema angeht.
Ja.
Das war übrigens der O-Ton, den ihr da gehört habt, war natürlich, wie ihr richtig erkannt habt, direkt nach dem Schwimmen. Das ist ja das, so der Moment, wo man die Athleten sozusagen das erste Mal wieder sieht.
Das hat irgendwie so, das kam tief aus meinem Herzen, weil ich das selbst so gut nachempfinden konnte, weil ich weiß, Schwimmen ist für Mike auch die schwierigste Disziplin, weil er das auch noch gar nicht lange irgendwie macht. Also klar, er kann schwimmen, ne? Aber so dieses Schwimmen für einen Sport, das macht er jetzt wirklich erst seit kurzem. Und das ist halt noch nicht seine Lieblingsdisziplin. Und deswegen konnte ich das gut nachvollziehen. Und er hatte mir erzählt, also er hat ja jetzt vor 2 Wochen hat er seine erste olympische Distanz gemacht. Und da hatte er dann auch berichtet, dass er, während er im Wasser war, gedacht hat, warum mache ich hier den ganzen Scheiß und das gibt's doch gar nicht. Und mit dem Moment, wo er aus dem Wasser ausgestiegen ist und losgelaufen ist, war alles vergessen. Und es war, ja geil, jetzt Radfahren und Laufen. So. Und deswegen habe ich in dem Moment so zugerufen, jawohl, das Schlimmste ist vorbei.
Ja. Neben uns stand übrigens zu dem Zeitpunkt einer, das fand ich auch sehr witzig, der hat dann irgendeinem dazugerufen, ja, du bist 49 da.
56, da war es sogar nicht so. Wie, du hast jetzt durchgezählt? Ja, das ist für den ganz gut. Das war auch so ein typischer, so bekloppter Triathlon-Mensch. Also, naja.
Ja, das fand ich sehr interessant, weil ich habe sicherlich wieder geschuldet durch den Hund, aber das sind ja immer zu Leute aus dem Wasser gekommen. Ja. Ich habe überhaupt nicht durchgeblickt, wer in welcher Startgruppe ist, wer da wie, wo dran ist.
Ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade um den Sieg mitkämpft und wenn du als 56. aus dem Wasser kommst, kämpfst du nicht um den Sieg mit. Also der war ja wirklich diverse, also mit großem Abstand hinter denen, die als Erste aus dem Wasser gekommen sind. Wenn es bei Leuten geht, die wirklich ums Podest mitkämpfen, da kann ich das ja noch verstehen, weil da ist es ja relevant, denen das mitzuteilen. Aber wenn mir jetzt jemand mitteilt, du bist 56., dann denke ich mir auch so.
Von 140 in der Stadtwelle.
Ja, also. Irgendwie so, ne? Also,
das war
sehr amüsant.
Ja.
Aber dann hat er uns auch noch gesagt, das ist gut für ihn, dass er 56.
Ja, genau. Also,
ist, ne?
Offenbar hat man das und hat man das vorher genau abgesprochen. Wie gesagt, es klingt ja, wir machen uns jetzt hier gerade so ein bisschen lustig. Aber wir bieten das ja auch an und wenn wir Athletinnen und Athleten haben, die wirklich um Podestplätze mitkämpft, wie du es gerade gesagt hast, dann kriegt
Sinn.
Das natürlich auch einen ganz anderen Schnack und einen ganz anderen Ernst, die Sache. Weil hier in dem Falle ging es jetzt erstmal einfach ein mentaler Support vor Ort zu sein. Einfach, dass der Trainer, wenn der Trainer an der Strecke steht, fühlst du dich als Athlet A ein Stück größer, weil du dich freust, dass der Trainer das sieht.
Ja, hoffentlich. Also wenn du einen guten Trainer hast. Wenn es eine gute Athleten-Trainer-Beziehung ist. Ansonsten.
Ja, okay, ansonsten hast du Angst. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass Mike froh oder sich gefreut hat, dass er uns an der Strecke
gesehen
hat.
Zumindest hat er uns das so entsprechend geäußert. Mike, du kannst nochmal dich melden,
genau,
wenn
gewunken.
Er nicht so ist.
Er hat sich nicht immer weggedreht und die Augen gerollt, wenn er uns gesehen hat, sondern er hat uns durchaus ja noch zugewunken. Von daher hoffe ich mal, dass es okay war, dass wir an der Strecke waren. Wenn nicht, sag's uns bitte, dann kommen wir das nächste Mal nicht. Dann gehen wir das nächste Mal wieder woanders hin an die Strecke. genau, das ja, nach dem Schwimmen, wie gesagt, sieht man die Athletinnen und Athleten dann so. Schwimmen hat halt irgendwie, also natürlich kann auch beim Radfahren und beim Laufen irgendwie was passieren, da kommen wir ja nachher gleich noch dazu. Aber ich finde, Schwimmen hat auch immer so was Befreiendes, wenn man die Leute wieder aus dem Wasser kommen sieht. Weil dann weißt du, okay, das hat er erstmal jetzt wirklich geschafft. Mhm. Weil wenn man jetzt so die Horrorberichte hört, dann ist es ja meistens doch beim Schwimmen, wo was passiert.
Naja, gut, beim Radfahren
und,
auch, ne?
Ja, wobei da ist selten, dass wirklich mal einer stirbt beim Radfahren. Aber beim Schwimmen hin und wieder ertrinken schon mal Menschen oder haben Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Und das ist wirklich halt meistens beim Schwimmen. Und deswegen ist im Triathlon irgendwie, also bei mir ist das so, wenn ich die Leute dann aus dem Wasser kommen sehe und wahrscheinlich auch, weil die Leute natürlich froh sind, weil bei den meisten ist es die schlechteste Disziplin. Und dann lächeln sie und sind auch freudig.
Weil das bei uns beiden auch so ist. Das ist natürlich,
dass es jetzt so richtig losgehen kann. Und das finde ich, deswegen finde ich das eigentlich immer auch doch, es ist auch ein Stück weit beruhigend, wenn derjenige aus dem Wasser kommt. Doch, das würde ich so sagen.
Ja, klar, zumal wir gucken natürlich gucken wir auf die Uhr, okay, wann ist die Startzeit? Wir wissen ungefähr, was wir einkalkulieren fürs Schwimmen. Und dann, wenn so die Zeit langsam abgelaufen ist, die man einkalkuliert hat, dann wird man ja nervös. Ne? Dann, also ich zumindest.
Also erstens
fange an, nervös zu werden.
Und dann ist es ja beim Schwimmen noch so, das passiert ja auch hin und wieder, dass derjenige sich wirklich total verschwimmt. Ne?
Ja, also beziehungsweise wir kalkulieren ja vorher auch eine ungefähre Zeit ein, aber gerade beim Triathlon ist es ja so, man weiß ja nicht, ob die Strecke jetzt genau 1500 Meter ist oder genau, ob die ein bisschen länger ist oder ein bisschen kürzer ist. Ne? Das variiert ja teilweise doch deutlich, sodass dann auch mal schnell ein paar Minuten mehr ja, man einrechnen müsste, aber man hat halt vorher diese Zeit einkalkuliert und dann will man auch, dass derjenige dann da dann rauskommt. Ja. Ne? Also ja, und wegen Angst, dass was passiert. Also die Situation hatten wir ja auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf der Radstrecke dann, war dann auch zu Beginn der Radstrecke. Ich glaube, wo dann das erste Mal Maike gekommen ist, ist ja eine, muss man ja sagen, ist eine ungefähr 6-Kilometer-Runde in Berlin, mhm, die man fährt. Das Besondere beim Berlin-Triathlon ist, dass es Windschattenfreigabe gibt. Das heißt, es gibt also kein Windschattenverbot. Man darf in der Gruppe fahren, was natürlich eine ganz andere Dynamik dann auf der Radstrecke hat, als bei einem, in Anführungsstrichen, normalen Triathlon, wo man Windschattenabstand halten muss. Und dann war es nämlich so, dass ein Krankenwagen auf die Strecke fuhr und Maike noch nicht zur ersten Runde bei uns vorbeigekommen ist. Und dann ich irgendwann gesagt habe, so jetzt ist aber auch mal wieder Zeit, wann er ungefähr kommen müsste. Sonst werde ich nervös, weil der Krankenwagen da gerade hinten hingefahren ist. Nicht, das wäre immer schön, wenn er jetzt kommt. Ja. Und dann kam er dann aber auch. Er hat mich, glaube ich, gehört.
Ja, aber das ist tatsächlich auch sehr so eine Besonderheit in Berlin, dass die Strecke relativ eng ist. Also das muss man einfach so sagen, ne? Da ist nicht so viel Platz zum Überholen und es gibt halt auch dort welche, die diesen Wettkampf nicht so ernst nehmen, die dann nebeneinander fahren und schnacken.
Ja, das haben wir ja auch beobachtet.
Und
ne?
Das also, wird halt dann sehr eng, wenn so ein
Zug war super
von
gefährlich.
Angeballert
also,
kommt.
Wir haben da ja so 2, 3 Situationen auch gesehen, wo dann auch wirklich langsam gefahren wurde, was ja jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist, aber gerade wenn man langsam fährt, sollte man darauf achten, dass man schön rechts fährt und nicht dann nebeneinander fährt und dann ein Schwätzchen hält. Also dafür ist dann halt so ein Triathlon-Wettkampf nicht geeignet. Ne?
Genau, also das zum einen und zum anderen, und das muss man halt leider auch sagen, es gibt eben auch genau das Gegenteil. Ja. Es gibt halt auch die, die überhaupt nicht gucken, sondern den Kopf runternehmen und nur in die Pedale treten. Und das geht halt auf so einer Strecke auch
ohne
nicht.
Ohne Rücksicht auf Verluste, ja? Ne?
Also wenn ich da sehe, wie da manche auffahren, auf die Gruppen auffahren und dann da Theater machen. Und also wir haben dieses Jahr keinen Sturz miterlebt.
Ja, Gott sei Dank, ne?
Letztes Jahr haben wir Gott sei Dank auch keinen Sturz gesehen.
Doch, nee, ich mal dachte letztes Jahr bin ich ja selbst am Start gewesen, aber da ist doch irgendwas passiert.
Ja, da ist eine gestürzt oder ist mit dem Bus kollidiert oder was da war, aber das haben wir nicht gesehen.
Okay.
Ne? Also wir haben nur den Krankenwagen dahin dirigiert und dann
aber
den
es war
Bus
ja
stehen sehen. Und
gestern diverse Male auch Krankeneinsatz, was da jetzt genau
ja,
war.
Ja, also ich weiß nicht, ob was passiert war unterwegs und wem man gestürzt war oder ob jetzt nur irgendwas anderes war. Das, was du meintest mit dem Krankenwagen auf der Strecke, war tatsächlich ganz harmlos, weil der Krankenwagen ist auf der Strecke gewesen und wollte quasi zurück in seinen Haltepunkt, wo er da wartet.
Ja, das muss man dazu sagen, dass da alles sehr eng ist,
genau,
und es keine Wege für den Krankenwagen gibt, neben der Strecke irgendwie sich zu
bewegen.
Ja,
wobei ich gestern auch gedacht habe, was dieser Quatsch soll, weil der Krankenwagen kann auf dem Fußweg fahren.
Ja.
Da hätte man halt auf den Fußwegen die Poller von denen, die da stehen, da hätte man beim Landschaftsgartenbauamt halt mal die Schlüssel sich besorgt, dass man diese Poller umlegen kann. Da hätten
gut,
die Krankenwagen
wissen wir nicht.
Können
wir sind nicht
auf dem,
mit im Orga-Team, weiß
ich,
man nicht.
Ja, vielleicht ist es einfach,
Fakt
vielleicht geht
ist,
das nicht. Oder keine
es ist
Ahnung.
Windschattenfreigabe und entsprechend natürlich nochmal eine andere ja, ein anderes Risiko auf der Strecke, weil es ist dann wie ein Radrennen.
Genau.
Aber wir haben nichts, also wir haben nicht gesehen, dass irgendwo ein Unfall passiert ist, was ja erstmal schön ist. Und da sieht man schon, ne, also wo wir irgendwie, wo unser Blick hingeht und unsere Gedanken hingehen. Und das war auf dieser Radstrecke besonders, dass da wir nur gehofft haben, dass nicht nur Maike, sondern alle, die auf der Strecke sind, natürlich da gesund durchkommen. Ne? Das ist bei diesem Rennen, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
So. Es gibt noch eine Besonderheit, die generell auf dem Rad beim Triathlon dabei ist. Es ist ähnlich kompliziert wie im Schwimmen, da komme ich gleich. Würde ich sagen, wir hören uns mal die nächsten O-Ton an und dann gehen wir auf das Thema nochmal ein, wie man jemanden so findet.
Wir sind jetzt auf der Radstrecke, ne?
Genau.
An der Radstrecke, besser gesagt.
An der Radstrecke. Während der Hund ein Loch buddelt.
Ja.
Also an der.
Bitte!
Da ist er, ja.
Jawohl, Mike, Mike, noch zwei, komm. Auf geht's!
Ja, also.
Das war also am Ende der vierten Runde, wenn ich rufe, noch zwei.
Genau. Also wie ihr mitgekriegt habt, ist es gar nicht so einfach, jemanden in so einer Gruppe zu finden.
Ja, aber wir haben ja, da wir den Wettkampf ja kennen, standen wir strategisch gut, ne, dass wir an der Stelle standen, wo kurz vorher die Radfahrer und Radfahrerinnen schon vorbeikommen und dann an einem Wendepunkt wenden und dann zu uns kommen, sodass wir immer schon vorher gesehen haben, okay, wenn er dann erst Richtung Wendepunkt geht, wissen wir, in 2-3 Minuten kommt er dann bei uns vorbei. Und man muss ja auch dazu sagen, also großes Lob an Mike für die Supporter-Crew. Sein Einteiler war wirklich super sichtbar. Das, und auch, ich habe niemand anders in diesem Einteiler gesehen. Das stimmt. Also, ja.
Ja, also der war wirklich gut sichtbar. Es hat uns ein bisschen erleichtert. Das ist tatsächlich auch noch immer ein Thema, wenn irgendwie dann alle einen schwarzen oder einen weißen oder einen rot-schwarzen Anzug anhaben oder einen blauen Anzug.
Dann wird es halt schwierig, das zu unterscheiden und so. Also das ist dann auch echt unterschiedlich, wenn wir für unsere Athleten und Athleten an der Strecke stehen, auf der Radstrecke. Je nachdem, wie auffällig die gekleidet sind. Und das war bei Mike jetzt echt super, dass sein Einteil halt relativ auffällig war, sah aber auch super schick aus, ne? Dann, ich habe nur nach diesem Einteiler geguckt. Da stand ja auch in sehr großen Buchstaben da der Hersteller drauf. Und so hat man ihn sehr gut gesehen. Manchmal wenn wir an der Strecke stehen bei unseren Athleten und Athletinnen, gucke ich aber zum Beispiel aufs Rad, wenn der Einteiler total unauffällig ist, aber die Radfarbe eine besondere ist zum Beispiel, dann gucke ich eher aufs Rad. Also genau. Das
und da ist wieder so ein bisschen das Problem bei so kleinen Veranstaltungen. Man hat halt null zusätzliche Orientierung. Ne? Also das ist.
Du hast jetzt keinen Live-Tracker, wo
genau,
du dann
bei großen Veranstaltungen wie bei der Challenge Road oder bei Ironman oder so, hast du alle 5 Kilometer so einen Tracker-Point, wo du siehst, okay, da ist er jetzt durchgefahren. Ich stehe meinetwegen bei Kilometer 37, der ist gerade bei 35 durchgefahren, dann weiß ich, okay.
Wobei da natürlich auch immer die Hürde, das haben wir letztes Jahr in Rot in der Staffel selbst erlebt, wenn der Tracker dann nicht mehr funktioniert, so wie das letztes Jahr bei uns in der Staffel der Fall war und man dann auch sich Sorgen macht, ist Nadine jetzt gestürzt oder ist sie passiert, gestürzt, ne?
Und die Frage sich stellt, sollte ich jetzt trotzdem in die Wechselzone gehen,
genau.
Ne? Weil du bist ja dann auf Verdacht quasi hingelaufen.
Und das war gut so,
weil ein paar Minuten später
Nadine dann in die Wechselzone
genau.
kam. Ne? Ja.
So, bei der Veranstaltung gibt es jetzt keinen zusätzlichen Tracker oder keine zusätzlichen Infos, da muss man sich das dann so ein bisschen selber zusammensuchen. Jetzt, wie gesagt, haben wir den Vorteil, dass in Berlin das sehr kompakt ist. Die kommen oft genug da vorbei, da kann man die Leute oft genug anfeuern. Das macht übrigens auch so ein bisschen den Charme dieser Veranstaltung auf, dass das so dicht beieinander ist. Aber es bringt auch die ganzen Probleme mit sich, die so eine Veranstaltung mit sich bringt. Ne? Also hier in Berlin ist der Berlin-Triathlon, so gut die das jedes Jahr organisieren, der fängt fast. Also ich kenne kein Jahr, wo der nicht zu spät angefangen hat, weil sie erst noch die Straße freiräumen mussten.
Weil immer Autos zugeparkt haben.
Genau, weil Autos entweder die Rettungsgasse oder die Rettungswege zugeparkt hatten oder generell einfach aufs Halteverbot, was da aufgestellt ist, scheißen und dann halt einfach sich ihr Auto dahinstellen.
Ja.
Zu dem Thema hatten wir ja auch noch so einen kleinen eine Special-Anekdote.
Ja, gut, wir haben da ein Gespräch geführt mit Leuten, die in der Nähe wohnen. Aber das ist nicht Thema
genau.
heute. Ja.
Ja, da sieht man dann halt wieder, es funktioniert halt am Ende nur, wenn alle mitmachen. Ne? Und wenn einige wenige dann ausscheren und ihr eigenes Ding da machen, sei es nur Anwohner oder auch auf der, wie gesagt, wie auf der Radstrecke, wenn Athletinnen oder Athleten da völlig freidrehen, dann wird das nicht funktionieren am Ende. Also es geht nur, wenn alle aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ja, da sollte man dann vielleicht einfach mal ganz kurz überlegen, was ist das jetzt hier für eine Veranstaltung, bei der ich gerade teilnehme. Ich kann das immer alles nachvollziehen, wenn es irgendwie um 10.000 Euro Preisgeld geht, dass da ein bisschen ein anderer Schnack drin ist und dass da dann irgendwo, wenn Menschen ihr Geld damit verdienen müssen mit so einer Veranstaltung, also sprich als Profisportler da antreten, dann habe ich da immer noch ein bisschen mehr Verständnis, aber dann ist in der Regel auch ein bisschen anderer Zug drauf, was Führungsfahrzeuge und Ähnliches angeht. Und bei so einer Veranstaltung muss man dann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und muss sagen, super, aber im Zweifelsfalle bitte Rücksicht aufeinander nehmen. Und dann kommen eigentlich auch alle sehr gut durch. So ist auch unserem Athleten gegangen. Mhm. Er ist gechillt.
Nein, nicht gechillt. Also er hat ordentlich reingetreten auf der Radstrecke. Hat auch, glaube ich, also, oder was glaube ich, hat er uns zumindest danach erzählt, viel Spaß gehabt. Es war auch ja bei ihm so, dass er gesagt hat, er ist eigentlich vorher auch noch nie in der Gruppe Rad gefahren und dafür hat er das ja super auch gemacht, ne? Also und hat entsprechend das auch genossen, weil das ist durchaus, kann ich ja auch aus meiner Teilnahme vom letzten Jahr sagen, das macht schon Spaß, wenn man da dann auf der Radstrecke auch in der Gruppe fahren darf. Das ist natürlich ein ganz anderes Radfahren im Triathlon, als wenn man da so sein Ding mehr oder weniger macht, wenn man da einen entsprechenden Abstand halten muss. Ne? Und so kann man natürlich da zwischendurch Gas geben. Man kann sich dann auch mal ein bisschen ausruhen in der Gruppe, ist aber trotzdem mit ordentlich Geschwindigkeit unterwegs. Das ist schon interessant natürlich. Ne? Also für mich auch durchaus ein Grund, da auch selbst nochmal an den Start zu gehen bei dem Triathlon. Also nur wegen dieser Sache, ja.
Windschatten. Frauen, die, wo Männer als Lutscher hinten drin hängen.
Ja, das Thema hatten wir natürlich auch, weil das geht natürlich gar nicht. Also an alle Männer unter unseren Zuhörern und Hörerinnen. Wenn ihr bei so einem Rennen, und das gilt auch für Radrennen, da hat ja auch die liebe Anne, die ja auch, müssen wir ja noch erwähnen, die ja auch am Start war am Sonntag, nicht in Berlin, aber an anderer Stelle beim Indeland-Triathlon und da auch erfolgreich gefinisht hat, hatte mir erzählt, als sie bei Rund um Köln beim Radrennen wie lange ist es jetzt her, 3 Wochen oder so, glaube ich, am Start war, dass da dann auch die Männer da irgendwie sich ihren Windschatten da dann gesucht haben und das ja auch gar nicht geht und da muss ich ihr nur zustimmen, also liebe Männer, lutschen bei Frauen, das ist schon starker Tobak und nein, da müssen jetzt nicht die Männer alle sagen, ja, ihr wollt immer hier Gleichberechtigung, ihr seid ja hier auch so ein Podcast, der das immer betont, dann müsst ihr das auch ertragen. Nee.
Naja, man kann sich das immer noch schönreden, dass die Männer null Chance hatten und deswegen im Windschatten der Frau fahren mussten.
Wir scherzen hier so ein bisschen oft ist es ja so, dass die Männer dann doch stärker sind beim Radfahren, einfach physiologisch und dann sollte sich
also
man nicht unbedingt bei
mir,
der Frau ausruhen.
Mir ist das mit dem, jetzt beim Berlin-Triathlon mit dem Lutschen ja nur aufgefallen, weil vorne fuhr die Frau, dahinter fuhren 2 ältere Männer, es war halt so ganz, also so wie Lehrbuch, ne? Also so wie man sich die Szene klassisch vorstellt und der Dritte, der hinterher gefahren ist, also es ist ja eh immer, je länger der Zug wird, umso einfacher wird es für die hinten, wenn die gut sind, der hat halt aufgehört zu treten. Also der hat sich da halt ziehen lassen von den 2. Da dachte ich so, okay, also das ist jetzt auch ein bisschen unfair, da hinten sich total auszuruhen, also so gar nicht mitzumachen.
Ja, aber man muss das natürlich immer im Kontext sehen, alles gut.
Wir haben da nur genau einen Ausschnitt gesehen, wo die Frau in der Spitze gefahren ist und danach sind die beiden Männer wieder vor im Abwechslung, aber das war so bezeichnet, weil wir hatten das Thema kurz vorher noch.
Gut, vielleicht konnten auch nicht, wenn das, die Frau war einfach stärker, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich erinnere mich bei dem 24-Stunden-Radrennen wo waren das noch? In Österreich, wo wir vor einigen Jahren am Start waren, wo es auch Staffel gab und auch Grieskirchen, genau. Da gibt es ja auch eine, für Einzelfahrer, die 24 Stunden fahren, es gibt Staffel mit 2, 4, 8 Leuten, glaube ich. Und wir waren da ja in der Staffel unterwegs und da war ich auf einer Runde und da lutschte die ganze Zeit ein Typ hinter mir. Also ich fuhr alleine vorne und der ist die ganze Zeit in meinem Windschatten diese Runde gefahren. Und ich glaube, das sind ja irgendwie, wie viel waren das? So 25 Kilometer, glaube ich, ungefähr eine Runde. Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der muss doch jetzt mal vorfahren. Und ich habe dann zwischendurch echt auch aufgehört zu treten und den sozusagen gezwungen, dann auch mal nach vorne zu gehen. Und dann habe ich gesehen, ja okay, das war ein Einzelfahrer. Und es war auch schon, also es war nicht zu Beginn des Rennens, sondern ich glaube, es war schon so die Hälfte ungefähr der 24 Stunden war vorbei, sodass der wahrscheinlich auch schon mega im, also na, vielleicht war es auch schon mehr als hier. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann es war. Aber es war nicht gleich zu Beginn des Rennens, so, wo dann war ja, okay, ein Einzelfahrer darf das vielleicht, keine Ahnung. Aber da hatte ich die ganze Zeit einen im Nacken und der ist nicht nach vorne. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich den gezogen und habe ich gesehen, das ist ein Einzelfahrer und habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen.
Ja.
Wir sind vom Thema abgekommen.
Wir sind vom Thema abgekommen.
Genau.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zurück zum Thema, in dem wir zum Laufen kommen, oder?
Ja, also gibt es noch irgendwas Besonderes zu berichten? Also beim Berlin-Triathlon ist es halt so, dass ja eigentlich die Radstrecke relativ schnell vorbeigeht, weil man ja ständig
die Leute sieht.
Und es war ja wirklich immer so, okay, Mike ist an uns vorbeigefahren und dann gut 10 Minuten und dann kommt er schon das nächste Mal wieder. Das ist natürlich bei anderen Triathlons ganz anders. Ne? Da kann es teilweise sein, dass man jemanden nur einmal auf der Radstrecke sehen kann und dann die Zeit totschlagen muss. Und gerade wenn die Distanzen dann länger werden, dann...
Na, meistens muss man ja keine Zeit totschlagen, sondern meistens muss man ja dann, sobald man jemanden gesehen hat, an dem gewünschten Punkt loshetzen, dass man entweder zum
nächsten
Punkt...
Genau, und dann verfolgt man den
oder
Tracker bei den größeren Events und hängt am Handy. So, das hatten wir nicht. Wir konnten uns wirklich auf das Real-Life-Rennen die ganze Zeit fokussieren, weil man einfach die Athleten und Athletinnen bei diesem Triathlon so oft sieht. Ne? Was ja für als Zuschauer total angenehm ist, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als dass man als Coach dann an der Strecke ist und man kann Athlet oder Athletin nur im gesamten Rennen irgendwie 2-3 Mal sehen und die restliche Zeit hängt man am Handy und guckt, oh, kommen die jetzt endlich an den nächsten, sind die endlich am nächsten
Tracking-Punkt
wieder
durch?
Das
meinte ich gerade mit bei den größeren Veranstaltungen, weil du gesagt hast, ja, man sieht sie nur einmal. Ja, meistens ist es halt wirklich so, dass es echt in Stress und Arbeit ausartet,
ja,
das an der Strecke sein.
Also auch logistische Planung da dann notwendig ist. Das ist ja jetzt beim Berlin-Triathlon überhaupt nicht der Fall gewesen. Ne?
Genau.
Also da sind die Wege von Schwimmausstieg zur Radstrecke, zur Laufstrecke sehr kurz, zum Ziel.
Also für Coaches und Supporter einfach.
Ja.
Für die Athletinnen und Athleten.
Die
ja,
unterstützt werden wollen, super. Ja. Für die keinen Trubel wollen und sagen, oh, ich will eigentlich hier einsam mein Rennen fahren, ist das dann vielleicht nicht der richtige Wettkampf.
Aber
das
gehe ich vielleicht
nicht
unbedingt auf den Stadttriathlon.
Ja, das sind auch noch die wenigsten, glaube ich, die
also
so
dann
ticken.
Suche ich mir vielleicht einen anderen, nicht gerade den Hauptstadttriathlon.
Ich denke mal, die meisten freuen sich, wenn sie unterstützt werden.
Ja, das denke ich auch.
Ne?
Bevor wir zum Laufen kommen, vielleicht noch zwei Sätze zur Sicht der auf die Fahrräder, was jetzt für mich als Coach natürlich auch immer so ganz interessant ist. Es ist einfach bei solchen Rennen unglaublich. Vom 160-Euro Gebrauchtrad mit, ich sag mal, mühevoll zusammengeflickter Uraltschaltung bis hin zum 15.000-Euro Hobel ist da immer alles am Start.
Aber das ist ja das Schöne. Also, und das fand ich auch schön zu sehen, dass eben nicht nur die mega teuren, aufgepimpten Bikes da waren, sondern eben auch da die jeder Menschen dabei waren, die einfach Bock haben, mal Triathlon zu machen und nicht da gleich, wer weiß, wie viel Kohle irgendwie reinstecken müssen. Und das würde ich mir wünschen, dass man das noch viel mehr sieht im Triathlon, denn das betonen wir ja auch immer wieder so gerne. Schwimmen, Radfahren, Laufen, die meisten Menschen in der westlichen Welt können das erstmal per se. So, das heißt, eigentlich ist das ein Sport, der für viele offen ist. Und dadurch, dass aber da ja häufig dann irgendwie da so das Bild dann auch nach außen vermittelt wird, dass wenn man Triathlon macht, dann braucht man unbedingt ein schweineteures Rad, man braucht irgendwie Neo und die teuersten Laufschuhe und keine Ahnung was. Das ist ja Quatsch, ne? Also es reicht ein Fahrrad. Beim Berlin-Triathlon ist es so, man braucht, glaube ich, ein Fahrrad mit einem Rennradlenker. Man darf ja auch nicht da mit Triathlon-Rädern fahren, weil eben Windschattenfreigabe herrscht. Und du darfst da nicht mit einem Fitnessbike fahren. Also du brauchst einen Rennradlenker. Das
ja,
ist
stimmt,
schon der
das
Fall.
War irgendwie, ja. das ist so eine
Das haben wir letztes
Vorgabe.
Jahr mitgekriegt.
Das war dieses Jahr auch wieder. Es gab wieder die Aufrufe, dass die Leute das falsche Fahrrad dabei hatten.
Ja. Aber
ja,
es gibt eben auch, also wie du schon gesagt hast, also da ein Rennradlenker per se heißt ja jetzt nicht, dass es ein teures Rad sein muss, ne? Und da haben wir eben auch wirklich Leute gesehen, die da sicherlich ihren ersten Triathlon gemacht haben. Und das ist schön, weil ich würde mir mehr wünschen, dass halt...
Also es waren wieder viel zu wenig Frauen am Start.
Ja, das ist mir leider aufgefallen. Ne? Also viel zu wenig. Das kann es nicht sagen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, das waren maximal 10%.
Ich meine, da muss man jetzt einfach sagen, der Veranstalter ist da schon was Besonderes, ja, weil sie halt wirklich schon darauf achten, eine eigene
Frauenstartwelle.
Die
haben eine eigene Frauenstartwelle, ja.
Und sich da auch versuchen, über Fräulein Triathlon da mit Support das so ein bisschen anzukurbeln und so weiter. Aber ja, es ist irgendwie...
Ja, deswegen bleibe ich nicht müde und versuche euch Frauen, die uns auch zuhören, davon zu überzeugen, dass das ein geiler Sport ist, auch für Frauen. Wie gesagt, Schwimmen, Radfahren, Laufen können wir alle und man muss nicht das teuerste Bike haben, man muss nicht kraulen können, man kann auch einfach Brustschwimmen und man muss auch kein Überläufer, Überbiker, ja, Überschwimmer sein. Dafür gibt es ja auch die sogenannten Volksdistanzen, die sind ja speziell auch darauf für den Breitensportler und die Breitensportlerinnen angelegt. Ja. Und dann finde ich es immer traurig, wenn man gerade auf diesen Distanzen dann irgendwie auch nur so Sportler und Sportlerinnen sieht, wo man denkt, ja okay, das ist jetzt nicht die Zielgruppe eigentlich. Ne? Aber deswegen war es schön, dass da durchaus auch eine gute Mischung es gab. Also ne, wir haben die Leute gesehen, die auch ambitioniert unterwegs waren, was ja auch total okay ist. Also denen will ich auch gar nicht die Berechtigung absprechen. Alles super, aber so eine bunte Mischung ist immer schön. Ne?
Genau.
Ja, dann ging es auf die Laufstrecke.
Laufen. Triathlon besteht ja bekanntlich aus drei Sportarten.
Dazwischen haben wir immer mal wieder noch eine kleine extra Trainingseinheit für unseren Hund. Der ist ins Wasser gesprungen zweimal und hat da seine Runden geschwommen.
Genau, der hat nur einen Duathlon gemacht gestern.
Ja.
Laufen, Schwimmen, Laufen.
Nee, ein Swimrun. Radfahren war ja nicht.
Stimmt.
Swimrun. Ja.
Also Swimrun. Und war zwischendurch mal Schwimmen. Was für uns auch ganz gut war, weil wir dann mal ganz kurz uns auf was anderes konzentrieren, ja, müssten. Da kriegt man immer den Kopf so ein bisschen frei und kann die Zeit, die Wartezeit so ein bisschen totschlagen.
Okay. Weil wir standen dann ja bei Kilometer 4,x, also quasi am Ende der 5-Kilometer-Laufrunde, die Mike zweimal laufen musste. Und so ja, ging die Zeit ja auch schnell,
genau, und
durch.
Und da war es dann tatsächlich so, dass eigentlich diesmal, dadurch wir am Start durch Hund und sehr wuseln mussten, relativ spät am Start waren, war jetzt das Warten zwischen, er ist vom Rad runter und wir sehen ihn zum ersten Mal beim Laufen und wir sehen ihn auf der zweiten Laufrunde, eigentlich die längste Wartezeit, die wir dazwischen überbrücken mussten.
Nee, also die längste Zeit war vom Schwimmen und Schwimmausstieg. Aber auch da ist ja unser Hund eine Runde geschwommen.
Stimmt.
Wir waren ja am Start, wir waren ja schon vor dem Startschuss da und das ist ja auch, also ja, das ist ja das auch beim Schwimmen, wartet man ja in der Regel dann so verhältnismäßig im Vergleich am längsten, weil man einfach ja in der Regel auf der Schwimmstrecke jemanden nur rein und rauskommen sieht.
Und dann ist natürlich der spannende Moment, wenn der oder die Athletin das erste Mal dir entgegenkommt, hoffentlich auf mehreren Runden, dass man ihn öfter sieht. Mhm. Wie sieht er aus?
Ja.
Wie sieht sie aus? In dem Falle, wie sieht er aus? Sieht er noch frisch aus? Ist der Laufstil noch rund?
Ja.
Unser Hund hat zwischendurch die Läufer angebellt. Ich fand, so schlecht sind sie gar nicht gelaufen, dass er sie antreiben musste, aber gut. Dem war irgendwann wahrscheinlich einfach ein bisschen langweilig da an der Laufstrecke oder er wollte mitlaufen. Jedenfalls, dann kam Mike das erste Mal und sah
entspannt aus eigentlich.
Aus.
Also ich hatte das Gefühl, der
ich
könnte auch mal
einen super,
Schritt
dass
laufen.
Er in der ersten Runde nochmal seinen Anzug zugemacht hat, weil du Foto machen wolltest. Total geil, super professionell.
Ja, also B-Note hatte Mike auf jeden Fall auch drauf, definitiv.
Und ja, dann ist ihm aber wahrscheinlich bewusst geworden, dass er noch eine zweite Runde rennen musste.
Nein.
Zumindest hat sie sein Gesicht
Spaß
nicht verzogen.
Spaß beiseite. Also das ist ja auch das, was für uns wichtig ist. Und wenn wir nicht gerade Athleten und Athletinnen haben, die wirklich da ums Podest irgendwie mitkämpfen. Und das war bei Mike super schön gestern. Der hat ja die ganze Zeit ein Lächeln irgendwie immer gehabt, wenn er an uns vorbeigekommen ist. Also man hat gesehen, er hat richtig Spaß, ihm macht das Ganze Freude. Und so soll es sein. Ne? Das war total schön zu sehen.
Was ja auch einer unserer wichtigsten Kriterien mit ist, wenn wir wenn wir Coaching übernehmen für Leute, dass wir eben genau nicht wollen, dass die Leute den Wettkampf gar nicht genießen können.
Ja.
Was wir ja auch früher schon häufiger hier im Podcast erzählt haben, was uns immer wieder begegnet ist. Ja, einer der Gründe war, warum wir die Ausdauercoaches gegründet haben, dass wir halt immer gesagt haben, wir möchten, dass die Leute diesen Sport mit so viel Spaß machen, dass der Wettkampf das Sahnehäubchen auf dem Rieseneis ist und man sich danach aber auch schon nach kurzer Zeit aufs nächste freut.
Ja.
Und eben nicht in so ein ewig tiefes Loch fällt.
Ins Ziel kommt und sagt, den Scheiß mache ich nie wieder. Und dann 3 Minuten später auch immer noch sagt, den Scheiß mache ich nie wieder.
Ja, oder eben sich danach dann verletzt und einfach auch tot
ist. Oder vorher schon sich so kaputt trainiert hat,
dass
man den Wettkampf gar nicht genießen kann.
Und das ist für uns ja dann auch eine super Bestätigung in der Situation, wenn die Leute, wie du es gerade gesagt hast, mit einem Lächeln auf uns zukommen, sich freuen, uns abklatschen, High Five geben, Victory-Zeichen machen oder was auch immer.
Ja,
oder wie Mike noch die Zeit haben, sich in der ersten Runde den Anzug zuzumachen.
Und zu lächeln.
Und zu lächeln.
Also und ich finde, was auch ganz wichtig ist, da geht es ja auch gar nicht darum, dass dann jemand da irgendwie durch die Gegend eiern. Also dann genießen heißt ja nicht, dass derjenige da irgendwie langsam das machen soll oder so. Man soll und darf ja durchaus da auch Gas geben und das Beste aus sich rausholen. Aber das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und wenn man mit dem entsprechenden Mindset da dann auch rangeht, dann kann man sich auch quälen und trotzdem das in gewisser Weise genießen. Ne? Das finde ich immer auch ganz, ganz wichtig.
Das stimmt.
Ja. Ja, erste Runde geschafft. Mike sah noch gut aus. Wir waren uns sicher, ja, okay, da brennt auf jeden Fall nichts mehr an. Der bringt das gut ins Ziel. Wir haben auch die Zeit ein bisschen beobachtet. Hatten ja vorher auch gehofft, dass er da ein paar Minuten schneller sein wird als bei seiner Premiere vor 2 Wochen, weil eben auch durch die Radstrecke da durchs erlaubte Gruppenfahren da eine schnellere Zeit drin war. Und dann haben wir so ein bisschen hochgerechnet und haben schon gesehen, ja, okay, das wird die Zeit, die wir auch so uns für ihn erhofft haben. Und dann kam Mike auf die 2. Runde, ja, kurz vorm Ziel standen wir ja, das sind noch dann, ich weiß nicht, 100, 200 Meter bis ins Ziel und da haben wir noch einen O-Ton, oder?
Ja, genau, den hören wir uns jetzt mal an.
Jawohl, Mike, die letzten Meter,
genau. Und
ja,
dann
das war schon unspektakulär eigentlich. Aber ja, was soll auch so spektakulär, das ist auch, ne? Das finde ich halt auch, wenn man dann als Coach so am Rand steht, da kannst du ja nicht so unfassbar viel sagen, ne? Also außer du rennst da jetzt noch nebenher, was da jetzt aber auch nicht gegeben ist, dass man da, wer weiß wie, nebenher rennt.
Es ist ja auch immer die Frage, was nimmt denn der Athlet oder die Athletin in dem Moment auf?
Ja.
Also jetzt bei Mike war es kein Problem, weil wie gesagt, da ging es eh nicht darum, dass er jetzt noch 2 Plätze gut macht oder so, sondern da ging es ja dann eher darum, sich jetzt auch aufs Ziel zu freuen, das zu genießen. Aber auch wenn ein sehr ambitionierter Athlet oder eine sehr ambitionierte Athletin, du hast ungefähr, also ihr habt den O-Ton jetzt gehört, der ist genau 5 Sekunden lang. Mhm. Also man hat ungefähr 2 bis 3 Sekunden, um Informationen zu übergeben. Jetzt können wir uns ungefähr überlegen, wie viel Informationen kriegt man in 2 bis 3 Sekunden übergeben an denjenigen.
Und gleichzeitig soll man den noch anfeuern.
Das zum einen und zum anderen, das darf man ja auch nicht vergessen, der andere muss die auch aufnehmen in der Situation.
Meinst du, eine Triathlet hat das mit den, du bist 56. das hat der aufgenommen. Das war vielleicht auch für ihn motivierend.
Für ihn war es vielleicht motivierend, wenn es vorher abgesprochen war.
Ja.
Ne? Also wenn er so eine Info erwartet hat.
Und gesagt hat, okay, ich habe mir vorher angeguckt, so und so viele Leute sind mit mir in der Startgruppe, ich möchte gerne da und da platziert sein, da müssen wir nämlich auch das mal zurücknehmen, dass wir am Anfang da so ein bisschen drüber gewitzelt haben. Also das macht durchaus Sinn.
Aber genau, also das ist, es kann Sinn machen. Ich habe da so meine Zweifel, dass es an der Stelle Sinn gemacht hat, so wie der Athlet dort vorbei ist.
Es wirkte nicht so, als wenn das jetzt ein Coach war, der da jetzt so...
Du hast recht, eigentlich ist es falsch, sich darüber lustig zu machen. Wir können es trotzdem nicht mehr rausschneiden vorne. Es bleibt jetzt drin.
Unsere Podcasts sind ja eh alle.
Nein, aber das ist genau der Punkt. Ne? Jetzt sieht man wieder, okay, diese unterschiedlichen Perspektiven auch, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Mhm. Auch das gehört dazu. Wenn man an der Strecke steht oder wie wir als Coaches wirklich an der Strecke steht, einfach zu berücksichtigen, okay, welche Informationen möchte ich geben? Welche Informationen kann ich denn überhaupt geben? Und zwar nicht nur im Sinne von, ich weiß, überhaupt? Ich habe die Information, sondern im Sinne von, kann mein Athlet oder meine Athletin die überhaupt aufnehmen?
Ja.
Ne? Also was nützt, also manchmal sieht man das ja so bei den Rennen hier, bei den Langdistanzrennen, da werden dann irgendwelche Schilder hochgehalten, wo dann irgendwie die Zeiten draufstehen, erster, zweiter, dritter und wie viel Abstand die dann haben, ne? Und wenn man dann sieht, wie lange die da gehalten werden, bis der Athlet sozusagen sein Okay gibt, dass er das jetzt gelesen hat oder dass er das wahrgenommen hat, dann dauert das durchaus schon mal ganz schön lange, weil das einfach, es ist einfach nicht in einer Sekunde zu übertragen, diese Informationen, weil du bist ja voll in deinem Fokus, du bist ja fokussiert auf das Radfahren, aufs Laufen, musst aufpassen, dass du nicht nur umknickst kurz vorm Ziel und lauter, das sind Zuschauer, es ist Spalier, es ist laut und dann Informationen zu geben, ist halt wahnsinnig schwierig. Also seht es da vielleicht auch immer, wenn ihr als Supporter unterwegs seid, denen nach, die auf der Strecke unterwegs sind, wenn
das,
die gar nicht reagieren, wenn man ihnen was zuruft. Ja. Weil ich finde das manchmal so, das ist mir schon öfters aufgefallen, dass die Leute dann jubeln und machen und sich dann so fast schon griesgrämig gucken, wenn sie keine Reaktion von ihrem Gegenüber kriegen, der es vielleicht einfach gerade so in den Tunnel geschafft hat, dass er das gar nicht mitgekriegt hat.
Ja, was oder auch einfach nicht mehr in der Lage ist, darauf zu reagieren. Ne? Ja.
Das finde ich auch immer sehr
spannend.
Also es
ist immer
spannend.
Ganz wichtig, sich in den Athleten oder die Athletin hineinzuversetzen, in der Situation. Ne? Das ist immer wichtig.
Ja, jetzt haben wir den ganzen Wettkampf nochmal Revue passieren lassen. Innerlich nochmal komplett durchgegangen. Ich bin fix und fertig.
Ist das so, ja? Ja, ja, es ist leider so. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, aber an der Seite stehen ist nicht unanstrengend, auch wenn man eigentlich überhaupt nicht sportlich unterwegs ist, aber nervlich und ja, immer an der Strecke sein und okay, also da, wie gesagt, beim Berlin-Triathlon ist es ja noch ziemlich einfach, weil man nicht gucken muss, okay, wie komme ich jetzt von A nach B, sondern man kann einfach rüberlaufen vom Schwimmen zum Radfahren und dann wieder zum Laufen und zum Ziel, das sind alles super kurze Wege. Aber trotzdem ja, ist es immer wieder super anstrengend, finde ich, auch an der Seite zu stehen. Man fiebert ja mit und hofft, dass alles gut geht und alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist man ja auch sehr erleichtert, wenn es dann alles gut geklappt hat. Ne?
Es ist für uns als Coaches dann auch immer wieder sehr angenehm, wenn es vorbei ist.
Vorbei.
Erfolgreich.
Ist. Ja, und ich habe dann gleich noch nach Mikes Zieleinlauf und nachdem wir dann noch kurz mit ihm auch gequatscht haben im Nachzielbereich, habe ich dann ja noch auch Anne angeschrieben, weil ich hatte auf die Uhr geguckt und wusste, okay, bei Anne ist irgendwie um 13.10 Uhr Start. Über die Sprintdistanz war sie unterwegs und dann hatte ich auch noch nichts gehört. Da wurde ich dann auch schon unruhig und musste nachfragen, ob bei ihr alles gut gegangen ist und sie gut ins Ziel gekommen ist. Das ist dann das Coaching aus der Ferne, was da dann auch nicht unbedingt einfacher ist. Und dann kam aber auch schnell die Nachricht, nee, ist alles super gelaufen und sie war auch happy und ja, happy Athletes, happy Coaches in dem Fall.
Definitiv.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Und auch da kann man wieder sagen, es gibt ganz unterschiedliche Züge des Happy-Seins. Das ist, der eine freut sich über die Platzierung, der nächste freut sich darüber, es überhaupt geschafft zu haben.
Ja, jeder hat seine eigene Zielstellung.
Genau.
Und
und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne an unserem Job, dass wir das auch so ein bisschen aus den Leuten erstmal rauskitzeln müssen.
Mhm.
Was ist denn eigentlich so ihre Motivation?
Was ist ihre Motivation? Was ist irgendwie ein realistisches Ziel?
Genau.
Und
wenn wir die Motivation erkannt haben, wie können wir eben das aufbauen, dieses Feuer daraus, wie wir es vorhin besprochen haben, also so richtig, dann wie schaffen wir es, dass die Leute auch richtig Bock auf Triathlon und auf Ausdauersport auch lange haben?
Ja.
Ich bin fix und fertig vom Erzählen.
Ja, also ich weiß nicht.
Ja, weil ich das wirklich gedanklich jetzt nochmal durchgegangen bin, diesen ganzen Wettkampf.
Ja.
Also,
das sollten wir eigentlich immer machen, das ist total gut. Und das ist für uns auch nochmal eine coole Nachbereitung eigentlich.
Ja, das müssen uns unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ob sie so einen Quatsch
öfters. Ja gut, wenn wir das jedes
wollen.
Mal machen, wird das wahrscheinlich auch total langweilig. Also das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber ja, war irgendwie nochmal schön, das jetzt auch nochmal für uns durchzugehen. An dieser Stelle nochmal ganz herzliche Glückwünsche an Mike und Anne für ihre erfolgreichen Triathlons am Sonntag. Bei Anne geht's in 2 Wochen schon wieder mit dem nächsten Triathlon weiter, Schlag auf Schlag.
Ja, Anja versucht sich so ein bisschen als Vielstarterin abzulösen, kann das sein?
Ja, also muss man ja dazu sagen, Anne war ja auch in der Corona-Zeit da schon bei diversen Wettkämpfen angemeldet, die dann immer alle ausgefallen sind. Und dieses Jahr holt Anne das einfach alles ein bisschen nach. Das ist total
ja
in Ordnung.
Völlig in Ordnung.
Ja.
Das ist alles gut.
Solange das mit viel Freude ist,
genau.
Und das ist bisher der Fall, ist alles super.
So ja. Sehe ich das auch.
Genau.
Alles subi. Gut, reicht für heute, oder?
Jo.
Machen wir Schluss?
Machen wir Schluss.
Sag mal Tschüss.
Sag mal Tschüss. Tschüss.
Und Tschüss.